Seit Wochen schon freuen sich Menschen auf diesen Abend, der jetzt vor uns liegt. Und zwar längst nicht nur fromme Christen, sondern auch viele, die sich selbst als Atheisten oder Agnostiker bezeichnen würden. Auch sie lieben die Lichter, die Besinnlichkeit und ja, auch die Geschichte vom im Stall zu Bethlehem geborenen Kind. Warum das so ist und was das vielleicht auch mit der Provokation zu tun hat, als die Weihnachtsgeschichte ursprünglich aufgeschrieben und weitergegeben wurde, darüber sprechen wir jetzt und zwar mit dem Freiburger Moraltheologen Eberhard Schockenhoff. Herzlich willkommen erstmal.
Guten Tag.
Was würden Sie sagen, was ist der Kern dieser Faszination, die Weihnachtsgeschichte ja ganz offensichtlich auch auf so viele Nichtchristen ausübt?
Da kommen viele Faktoren zusammen. Es ist einmal natürlich die vorweihnachtliche Zeit, der sich niemand entziehen kann, weil einfach unsere Gesellschaft als Ganze so stark auf dieses Fest hin getrimmt ist. Aber es kommen auch noch besondere Dinge dazu, zum Beispiel der Zeitpunkt in der Winterzeit, wenn es dunkel wird, dann besinnt man sich stärker auf das, was einem im Leben Halt gibt. Dann ist die Besonderheit, dass es ein Familienfest ist, dass man sich mit Familienangehörigen wieder trifft, vielleicht nur einmal im Jahr oder auch über weite Distanzen hinweg. Dann ist es ja die Funktion von Ritualen und das gilt für das Weihnachtsfest in besonderer Weise, dass sie das Leben strukturieren, also diesem Fluss der Zeit eine Ordnung geben. Weihnachten, da kommt vieles in uns wieder hoch, was wir das Jahr über erlebt haben, wenn es positive Dinge waren, also etwa ein schöner Urlaub oder die Geburt eines Kindes, dann erinnern wir uns daran wieder, dann wird die Freude wieder lebendig. Aber auch wenn es belastende Dinge waren, etwa das Zerbrechen einer Beziehung oder die erste Konfrontation mit einer schweren Erkrankung, das drückt dann auf die Stimmung, das wird gewissermaßen im Zeitraffer noch einmal erlebt. Und schließlich ist Weihnachten, das ist etwas alle Schichten umgreifendes in der Gesellschaft, das große Fest des Friedens, das ist eine Sehnsucht nach Frieden, Harmonie im kleinen privaten Kreis, aber auch darüber hinaus in der Welt insgesamt, die gerade an Weihnachten wieder wach wird.
Und das hat jetzt auch zu tun mit der ursprünglichen Provokation, als die Sie Weihnachten bezeichnen. Das müssen Sie mal erklären.
Bei Lukas ist das ja nicht nur eine ganz sentimentale Geschichte von der Geburt des Kindes im Stall, die berichtet wird, sondern das ist ein Kapitel subversiver politischer Theologie. Denn die Geburt dieses Kindes, das den eigentlichen Friedenskönig darstellt, ist eine Spitze gegen die politische Theologie am römischen Kaiserhof, wo ja der Kaiser selbst sich mit göttlicher Verehrung umgibt und den Anspruch erhebt, das eigentliche Friedensreich, die Pax Romana, gegründet zu haben. Aber tatsächlich ist das auf Unterdrückung, auf Ausbeutung gegründet und die Botschaft von Weihnachten ist, dass wahrer Friede nicht durch Unterdrückung und Ausbeutung und Unrecht aufrechterhalten werden kann, sondern nur durch die Haltungen, die das Kind im Stall verkörpert, nämlich Demut, Liebe. Und es ist ein Appell an die Gegenliebe der Menschen, damit dort, wo jeder von uns steht, mehr an Liebe und Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt herrschen kann.
Das hilflose, arme Kind Jesus als Friedensbringer, ein größerer Kontrast zum mächtigen Kaiser Augustus, der sich für seine Pax Romana, wie Sie das gerade erklärt haben, feiern ließ, ist ja kaum denkbar. Was bedeutet das denn für den christlichen Glauben?
Das bedeutet, dass man eben Weihnachten nicht nur in folgenloser Ergriffenheit begehen kann, in einer seelischen Stimmungslage, die praktisch eine Oktave höher als sonst gestimmt ist, aber dann nach Weihnachten auch ziemlich schnell wieder in sich zusammenbricht, ohne dass das irgendwelche Folgen für mein Handeln und mein Leben hätte, sondern man kann Weihnachten angemessen nur so feiern, dass man das, wofür dieses Kind steht, im eigenen Leben praktiziert. Also es heißt ja in der Weihnachtsbotschaft der Engel, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen. Und diese beiden Glieder dieses Weihnachtsrufes haben miteinander zu tun. Denn nur dort kann wahrer Friede unter den Menschen herrschen, wo sie allein Gott die Ehre geben. Nur so haben sie untereinander eine Basis der Gleichheit und Ebenwürdigkeit, die zum Fundament von Liebe, Gerechtigkeit, Frieden werden kann. Wenn sie dagegen für sich selber die Ehre beanspruchen, die allein Gott gebührt, dann beginnt der Streit, weil dann Ungleichheit unter die Menschen kommt und ein solcher Machtmissbrauch, eine solche Machtanmaßung kann nur zu Unfrieden und Streit führen.
Ein Gott, der als Darstellungsform seiner Macht ausgerechnet die Ohnmacht eines Neugeborenen wählt, das musste das damalige gängige Gottesbild ja erschüttern.
Ja, das ist auch für heute noch eine Provokation, aber damals stellte man sich etwa in der griechischen Philosophie Gott als etwas radikal transzendentes, geistiges vor, auch als eine unwandelbare Macht. Jede Art der Veränderung galt als ein Mangel an Sein, also etwas Defizitäres. Und deshalb musste Gott strikt als absolut unwandelbar gedacht werden. Und dass Gott in der Menschwerdung seines Sohnes nun selbst sich dem Menschen gleich macht, auf den Menschen zugeht, einer der Menschen wird, so wie der Johannesprolog sagt, Fleisch wird, Inkarnation bedeutet ja wörtlich Fleischwerdung, das sprengte alle Koordinaten dieses metaphysischen Denkens.
Wie gesagt, viele berührt diese Geschichte bis heute, ergreift sie auch buchstäblich, aber die Weihnachtsgeschichte ist ganz und gar nicht auf folgenlose Ergriffenheit ausgelegt. Auf was dann?
Darauf, dass sie im Leben der Hörerinnen und Hörer eine Resonanz findet. Ein Kind ist ja ein Symbol der Hilfsbedürftigkeit, der Wehrlosigkeit. In einem Kind, da ballt sich keine Macht zusammen, sondern ein Kind ist wie eine ausgestreckte Hand, ein Appell, ein Schrei nach Hilfe. Und diesen Schrei aufzunehmen und die Hilfe zu gewähren, das ist es, was eigentlich die Geburtsgeschichte des Lukas erreichen möchte. Gott kann in dieser Welt ja nicht anders handeln, als indem Menschen sich ihm zur Verfügung stellen. Nur so kann er seine Sehnsucht, seinen Traum von Frieden unter den Menschen verwirklichen.
Wirklich verstanden, schreiben Sie in Ihrem neuen Buch, haben wir das Kommen Gottes zu uns Menschen erst dann, wenn wir uns von der Liebe Gottes dazu provozieren lassen, zu Menschen des Friedens zu werden. Wie werden wir denn Menschen des Friedens?
Indem wir zunächst uns als ebenbürtig mit allen anderen begreifen und dass wir damit ein Ende finden, dass wir uns immer wieder vergleichen mit anderen, dass wir beneiden sie um das, was sie erreicht haben und dass wir dadurch auch selbst unzufrieden werden mit unserem Stand, den wir erreicht haben, sondern Weihnachten sagt gerade, ganz gleich, was du in deinem Leben erreicht hast oder nicht erreicht hast, was dir gelungen ist oder nicht gelungen ist, das Entscheidende ist, worauf du dein Leben bauen kannst, dass Gott in diesem Kind, Jesus von Nazareth, dir wie allen Menschen seine Liebe schenkt. Und das ist es, wodurch du gerechtfertigt bist in deinem Dasein. Nicht durch das, was du aus eigener Leistung erbringen kannst. Wenn das noch so viel wäre, es würde nicht ausreichen, deinem Leben einen dauerhaften, verlässlichen Sinn zu geben.
Eberhard Schockenhoff war das, Theologieprofessor an der Uni Freiburg und Autor. Seine Gedanken zum Weihnachtsfest hat er gerade im Buch Frieden auf Erden, Weihnachten als Provokation aufgeschrieben. Einige Gedanken daraus haben wir jetzt hier im Domradio am Heiligen Abend aufgegriffen. Vielen Dank dafür und Ihnen jetzt gesegnete Weihnachten.
Dankeschön. Danke ebenfalls.